Die Frage ist, wie viel Spiritualität braucht die Yoga-Therapie? Und darüber werde ich etwas sprechen und hoffe, dass wir dadurch auch ins Gespräch kommen. Und ja, ich fange einfach mal an. Also Yoga und Spiritualität, was war das nochmal? 10.000 Menschen treffen sich jedes Jahr auf dem Times Square und praktizieren da Yoga, offensichtlich auch sehr schweißtreibend. Wir wissen alle, es gibt alle möglichen Yoga-Formen. Und manchmal fragt man sich dann eben auch, was genau hat das eigentlich mit Spiritualität zu tun? Wenn man also alle möglichen Haltungen kann, wenn es sehr formorientiert ist, sehr leistungsorientiert, was ist da eigentlich mit Spiritualität? Und dann irgendwann kommen natürlich auch Fragen. Nochmal zur Erinnerung, für alle Mitglieder werden diese Vorträge auch eingestellt in der Mitgliederportal und da kann man sich das nochmal anschauen. Also es lohnt sich immer wieder, Mitglied zu sein und zu werden. So, ich habe irgendwann mal gelernt, dass man den Ansatz, den man wählt für Yoga, dass man unterteilen kann. Das habe ich von Sriram so gelernt, also aus der Schule, Desikachar offensichtlich und Krishnamacharya, nämlich diese drei Ansätze, Shakti Krama, Shikitsa Krama, Adi Atma Krama. Also Shakti Krama, das sagt ja der Begriff schon, Shakti, die Energie, die Belastbarkeit, Fitness, Kraft, Ausdauer zu wählen für diesen Menschen, der erstmal ganz gesund ist und diese Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch zu erhalten. Shikitsa Krama ist dann der therapeutische Einsatz, wie wir ihn ja hier wählen in der Yoga-Therapie. Und Adi Atma Krama will eben heißen, Adi Atma, also zum Atman hinführend, Förderung spiritueller Entwicklung, Beschäftigung mit philosophischen Aspekten des Yoga. Tatsächlich wissen wir, dass Menschen mit Rückenschmerzen zum Yoga kommen, mit Schlafstörungen und Ähnlichem und dass das natürlich auch einen großen Teil ausmacht der Menschen, die Yoga suchen. Aber es gibt auch Menschen, die geben in Studien, Umfragen an, dass sie wegen spiritueller Aspekte zum Yoga kommen. Ja, das ist ein geringerer Anteil, aber auch diese Menschen gibt es, die also aus den Gründen als erstes kommen. Ich habe einfach folgende Fragen daraus entwickelt. Also wie viel Spiritualität braucht die Yoga-Therapie? Dann kann man natürlich auch fragen, braucht die Yoga-Therapie überhaupt Spiritualität? Und dann kommt irgendwann die Frage, was meinen wir überhaupt, wenn wir von Spiritualität sprechen? Denn Spiritualität ist genauso wie der Begriff Yoga etwas sehr Weites, Offenes. Jeder von uns hat vielleicht unterschiedliche Ideen, Erfahrungen, Vorstellungen davon, was eigentlich Spiritualität ist. Ja, für die einen geht das mehr Richtung Esoterik, für die anderen was ganz anderes. Und deswegen habe ich hier mal ein Zitat angebracht von Harald Wallach, hat übrigens auch ein Buch geschrieben über Spiritualität, hat an der Viadrina in Frankfurt-Oder gelehrt. Spiritualität ist eine Suche, die über das unmittelbare Erfüllen von Bedürfnissen hinausgeht. Also eine Suche, die über das unmittelbare Erfüllen von Bedürfnissen hinausgeht. Da ist etwas, was weiterführt. Der Mensch sucht nach etwas, nach sich selbst. Und das geht über das hinaus, was ich jetzt gerade brauche. Ja, Schlaf oder was zu essen oder zu trinken oder Bedürfnis nach Sicherheit, was auch immer. Und diesen Ausspruch von C.G. Jung, den mag ich auch sehr gerne, wenn man versteht und fühlt, dass man schon in diesem Leben an das Grenzenlose angeschlossen ist, dann ändern sich Wünsche und Einstellungen. Und dann sagt er auch noch, letzten Endes gilt man nur wegen des Wesentlichen und wenn man das nicht hat, ist das Leben vertan. Das ist jetzt natürlich schon eine sehr weitreichende Aussage, aber die Idee, dass wenn wir in etwas hineinwachsen, uns in etwas hineinbewegen, was man vielleicht spirituelle Dimension nennen könnte, er nennt das hier das Grenzenlose, dann ändert sich unser Blick auf die Welt, auf uns selbst und unsere Wünsche und unsere Einstellung. Und das ist ein Bild aus der Renaissance und zeigt hier eben diesen Menschen, der Urbi et Orbi, also sich aus diesem, ja, dieser Sphäre der Menschen eigentlich herausbewegt. Hier sieht man so ein Dorf und Kirche und Baum und die Sonne. Und er durchdringt jetzt aber einfach diesen Kreis und schaut, was ist denn eigentlich dahinter. Und das, ich würde sagen, das ist so ein ganz grundlegendes menschliches Bedürfnis. Und viele Menschen, würde ich einfach mal behaupten, kommen auch zum Yoga, weil sie genau das im Yoga irgendwie vermuten, damit assoziieren, eine Ahnung davon haben, dass der Yoga ihnen auch dazu etwas zu sagen hat oder mitzugeben hat oder sie da etwas empfangen können. Dass sie das vielleicht nicht bei irgendwelchen anderen Systemen finden, wo man sich auch bewegt oder auch atmet, sondern der Yoga weist schon in diese Richtung. Und man könnte auch vermuten, dass eigentlich die längste Zeit der Menschheitsgeschichte Menschen so ein spirituelles Weltbild gehabt haben. Man könnte es auch religiöses Weltbild natürlich nennen, wobei Religion ist ja eher etwas, eine kodifizierte Spiritualität, also eine in Formen gebrachte, manchmal auch mit Dogmen versehene Spiritualität. Und dass eigentlich unser modernes Weltbild, was ja sehr wissenschaftlich orientiert ist, auch gerade extra angetreten ist, in Abgrenzung zu Religion, zu Spiritualität, das alles hinterfragt hat, was sicherlich auch richtig und berechtigt war, aber möglicherweise ist da ja auch eine Synthese möglich und da werde ich am Ende nochmal dazu kommen. So, was ist Yoga? Yoga ist eine Körperpraxis, Yoga ist eine Atempraxis, Meditation, etwas, was zu einer inneren Zentrierung führt. Das hat was mit tiefen Entspannungen zu tun, stille Erfahrungen, Ethik, ethische Werte und Gemeinschaft. Und man könnte sicherlich ganz viele andere Aspekte auch hier mit noch hinzufügen oder vielleicht auch wegnehmen, sagen, naja, Gemeinschaft ist da gar nicht so wichtig, andere Yoga-Richtungen betonen das. Aber wohin führt das eigentlich? Und ich würde sagen, all diese verschiedenen Techniken, und das haben wir eben auch in anderen Vorträgen schon gehört, sie weisen in so eine Mitte hinein, Selbsterkenntnis, sich selber besser kennen, ja, Spiritualität, Weisheit, Sinn zu finden im Leben. Und das sind natürlich nicht ganz unwesentliche Aspekte in unser aller Leben, denn wenn wir das nicht haben, sind auch die schönsten Übungen manchmal nicht so sinnhaft oder führen uns nicht wirklich in die Tiefe. Wenn Menschen Yoga üben, vor allen Dingen über eine längere Zeit, dann sagen sie häufig das: Yoga hat mein Leben verändert. Yoga hat mein Leben verändert. Also wir, die wir Yoga intensiv praktizieren über längere Zeiträume, wir sagen das von uns und ich höre das häufig von Teilnehmern, Schülern, Patienten, ja, die sagen dann, das hat wirklich mein Leben verändert. Und ich finde das immer so eine interessante Aussage, weil es geht dann nicht nur darum, dass die Rückenschmerzen weg sind oder jemand wieder besser schlafen kann, das ist ja auch eine gravierende Veränderung, sondern sie meinen damit etwas anderes, etwas, was noch weitergeht und tiefer. Und das hat man sich auch in der Forschung mal angeguckt und hat dann herausgefunden, es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein für Sie, für euch zum Lesen, deswegen trage ich es vor. Also zum Beispiel das Maß an Achtsamkeit, das korreliert mit der Intensität der Yoga-Praxis. Also wenn Menschen intensiver Yoga praktizieren über längere Zeiträume, ja, dann kann man feststellen, das kann man messen mit Fragebögen, also mit den üblichen Methoden auch der Forschung, kann man feststellen, diese Menschen werden irgendwie achtsamer. Dann ist man hingegangen und hat sich angeguckt, was haben denn eigentlich so Ashram-Bewohner für Erfahrungen? Könnt ihr übrigens alles nachlesen hier in den entsprechenden Quellen, Journal of Clinical Psychology. Ja, was berichten die? Und die sagen dann zum Beispiel Folgendes. Da sie intensiv Yoga praktiziert haben. Ja, ich nehme eine neue Wirklichkeit wahr. Also ich nehme die Wirklichkeit anders wahr, heißt das ja. Meine Persönlichkeit hat sich verändert, hoffentlich zum Guten. Die Erfahrungen führten zu einer Veränderung in meinem Leben. Erfahrung von Einheit und Verbundenheit. Und dann sagen sie häufig auch, ich bin irgendwie im Kontakt mit etwas Göttlichem oder Spirituellem. Und ich fand das so schön, Beate Dank hatte das gesagt, heute auch in ihrem Vortrag, du hast da so gefunden, zu seiner eigenen Glauben hast du es genannt und du kannst gar nicht genau sagen, wie es ist, aber für dich ist es etwas, was dich trägt und was dir wichtig geworden ist. Ja, so habe ich das eben gehört. Und so, dann kann man sich angucken, was passiert noch bei Intensiv-Yoga-Praktizierenden? Sie berichten zum Beispiel von einer Zunahme von Hoffnung und Zuversicht. Ja, sie sagen, sie finden mehr Sinn und Bedeutung in ihrem Leben Da ist eine Erfahrung von Verbundenheit und von Flow. So, was ist Flow? Flow-Yoga, ja, kennen wir. Aber hier ist gemeint mit Flow wirklich eine Erfahrung, die mich trägt. Ja, die Dinge bekommen eine Leichtigkeit. Ich fließe eben mit den Dingen mit, bin nicht im Widerstand, sondern komme in so einen Flow-Zustand. Nicht nur auf der Matte eben. Was übrigens noch interessant ist, man kann diese Erfahrung, von denen wir sagen würden, naja, das Spirituelle, das entzieht sich immer so etwas unserer Forschung. Nein, man kann das messen und es gibt eine ganze Menge Forschung auch dazu. Und was man eben auch sagen kann, ist, dass die Bedeutung dieser Art von Lebensveränderung, das führt zu einer weitreichenden Veränderung in den Werten der Menschen und in der ganzen Art, wie sie dem Leben begegnen. Und das ist wichtig und das ist etwas, eine Ressource, die wir unbedingt nutzen sollten, auch in der Yogatherapie und uns darüber Gedanken machen können, wie funktioniert das eigentlich. Das ist eine Grafik, die habe ich mal aus einem Vortrag von Satbir Singh Khalsa, also einem amerikanischen Yoga-Forscher, entnommen, der vor einigen Jahren an der Charité einen Vortrag gemacht hat. Und er hat auch erstmal definiert, was sind eigentlich Yoga-Praktiken. Ja, es ist natürlich nicht einfach nur Asana, sondern es ist eine Mischung aus Asana, Atmung, Entspannung, Meditation, vielleicht sogar Ernährung und Philosophie. Und wie wirkt der Yoga? Der Yoga wirkt auf diese verschiedenen Bereiche, nämlich er steigert in diesem Fitnessbereich, könnte man es nennen, Flexibilität, Stärke, Koordination, Balance, die Atmungsfunktion und die Selbstwirksamkeit in auch diesem Fitnessbereich. Dann von der Selbstregulation haben wir auch schon gehört, ja, die Stressregulation wird besser, die Gefühlsregulation, also ich muss nicht alle Gefühle durchmachen und mitmachen, sondern ich kann vielleicht besser mit Reizen umgehen und meine Gefühle dadurch auch regulieren. Eine bessere Resilienz, Gelassenheit, auch Selbstwirksamkeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Konzentration, Kognition und Metakognition, also ich kann mir die Dinge auch mal aus einer anderen Warte anschauen. All das wird durch Yoga verbessert. Und dann das Letzte, wieder etwas, ja, worauf ich gerne abheben möchte, Spiritualität. Menschen berichten eben von so etwas wie einer Einheitserfahrung. Und übrigens sagen sie häufig auch, wenn sie das für einen kleinen Moment in ihrem Leben erfahren haben, hat das so einen nachhaltigen Eindruck auf sie hinterlassen, dass das manchmal ihr ganzes Leben verändert. Das ist also etwas offensichtlich Wichtiges. Transzendenz, Flow-Erfahrung, Transformation und dann wieder dieser Lebenssinn und eben die Aufgabe. Was ist denn meine Aufgabe in diesem Leben oder im Alltag? Gut, allgemeine menschliche Funktionstüchtigkeit hört sich so ein bisschen technisch an, aber gemeint ist sehr viele Parameter, die dazu beitragen, dass unser Leben besser verläuft, die werden durch Yoga tatsächlich gestärkt. So, Veränderungen in der Yoga-Praxis, die finden im Laufe der Zeit statt. Ihr hattet das eben prozessorientiert genannt in eurem Kontext und das ist so etwas, was ich auch sehe. Also auch wenn wir von spiritueller Entwicklung sprechen, dann können wir auch nicht sagen, so in der 5. Stunde ist der Mensch spirituell garantiert mit Geld-Zurück-Garantie, sondern es ist eher so, dass es in einzelnen also in Abschnitten, in Phasen verläuft und dass sich vielleicht im Laufe der Zeit durch dieses Üben so etwas herausbildet, was wir letztendlich eine spirituelle Grundhaltung nennen können, also Erregungsreduktion, also Arousal Reduction heißt das dann, Zunahme von physischem, mentalen Wohlbefinden, die Achtsamkeit steigt, Resilienz, Selbstregulation und dann irgendwann beginnt vielleicht so etwas, wenn man in einem Bereich ankommt, wo mehr Ruhe entsteht, so etwas, ein Interesse an philosophischen Fragestellungen und auch so eine Transformation in dieser Hinsicht. Das ist ein Zitat von Dr. Sri Krishna, bei dem ich lange auf der Matte gesessen habe, geatmet und mich selber damit beschäftigt habe und ich mag das sehr, weil er sagt, dass Yoga-Methoden eben keine Instantsuppe sind. Ja, also wir rühren nicht etwas ein und kriegen garantiert diese Wirkung raus und schon gar nicht für akute Lebensprobleme, sondern diese Fähigkeiten, die wir erwerben, die müssen sozusagen in das ganze Leben transferiert werden und in alle Aspekte der Existenz. Und dann wird das Leben dadurch möglicherweise sinnvoller. Und selbst dafür gibt es natürlich keine Garantie. Aber wir können möglicherweise Bedingungen dafür schaffen. Und das ist noch etwas, worüber ich nochmal sprechen möchte. Und dieser Punkt hier unten, das ist das, wo wir anfangen. Ja, hier bin ich mit meiner Existenz, mit meinem Ich, mit meinen Bedürfnissen. Und dann habe ich natürlich erstmal Interesse daran, diesen personalen Bereich auch zu entwickeln. Ja, mir geht es gut, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin leistungsfähig. Und irgendwann merke ich, das funktioniert aber auch nur so bedingt, weil da gibt es ja auch noch andere Menschen. Und mir geht es auch wirklich nur dann so gut, wenn ich auch diesen interpersonalen Bereich mir angucke. Also wie interagiere ich mit anderen Menschen, wie ist meine Beziehung zur Welt, die sich ja auch immer in mir widerspiegelt. Und dann irgendwann, und das würde ich jetzt eben auch das Spirituelle nennen, diese Dimension, dann beginnt dieser transpersonale Bereich, also der Bereich, der dann eigentlich über die Persona, heißt ja übersetzt Maske, ja, über all diese Identifikation, das, was wir sind oder glauben zu sein, was dann darüber hinausgeht. Und das ist alles vollkommen berechtigt. Ja, ich muss mich um mich kümmern, es muss mir gut gehen, ich muss mich selbst regulieren, lernen. Aber der Yoga bleibt da nicht stehen. Er hat uns vielleicht noch mehr zu bieten, wenn wir da weitergehen und den Brunnen in die Tiefe bohren. So, und jetzt Spiritualität könnte man auch als den Prozess bezeichnen, in dem wir dieses Ich, diese Ich-Konstruktion zu hinterfragen beginnen. Wer bin ich denn eigentlich? Ramana Maharshi, ein bekannter, bedeutender Yogi und spirituell Forschender, hat ja das so ganz zum Zentrum auch seiner Praxis gemacht und seiner Lehre. Und gerade Dukkha, also diese Erfahrung von Enge, eingeschränkt sein, die bietet uns ja häufig, genauso wie Krisen in unserem Leben, bieten uns immer so eine Gelegenheit, dieses Ich auch zu hinterfragen. Ich stoße an bestimmte Grenzen, gesundheitlich, in meinen Beziehungen, in welcher Hinsicht auch immer. Und von dort aus kann diese Erforschung beginnen. Ich kann es natürlich auch immer nach außen geben, sagen, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, sondern die Gesellschaft, meine Partnerin, wer auch immer. Oder ich sage einfach, wer bin ich? Was ist das für ein Ich? Und möchte ich mir das jetzt mal genauer anschauen. Es gibt da nur ein Problem. Das Ich ist natürlich sehr stark und ja, und es ist auch so wichtig, dass wir erstmal ein gesundes Ich auch entwickeln. Denn wenn wir aufwachsen, von Kindern zu erwachsenen Menschen werden, dann müssen wir natürlich unser Ich erstmal ausbilden und brauchen auch ein gefestigtes Ich, bevor wir dann darüber hinausgehen können und dieses Ich auch anschauen können. Aber dieses Ich ist eben eine Weltmacht und diese Weltmacht dirigiert unsere eigene Welt und findet viele Möglichkeiten zu entkommen. Und Krankheit ist jetzt natürlich nicht gleichbedeutend mit Dukkha, aber Dukkha ist häufig auch das, was wir erfahren, wenn wir krank sind. Und wir wissen, im Yoga hat es auch viel zu tun mit Avidya. Wir sehen die Dinge ganz anders, als sie sind. Und wir haben den festen Glauben, dass etwas so ist und täuschen uns. Und daraus entstehen natürlich viele andere Themen. Die Asmititis könnte man auch nennen, ja, die Ich-Bezogenheit. Asmita und dann Raga und Dvesha, also das Anhaften und die Gier und das Verlangen und die Ablehnung und das Weghaben wollen und dann natürlich die Angst und so eine tief sitzende Unsicherheit. Das heißt, in dem Moment, wo irgendetwas mein Ich, diese Ich-Konstruktion bedroht, werde ich darauf mit Angst oder Unsicherheit reagieren. Und im Ayurveda, das ist jetzt ein anderer Begriff, Prajna Aparata heißt ja eigentlich Versagen des Intellektes oder vielleicht Handeln entgegen besseren Wissens. Und dadurch kommen wir immer wieder in diese Erfahrung von Dukkha hinein. Ja, ich stelle das einfach mal so zur Disposition. Meditation als Prozess, wo könnte das hinführen, eine Freiheit von diesem Ich zu bekommen, zumindest zu wissen, was ist denn dieses Ich, was ist diese Ich-Konstruktion, die mich so eng macht, so viele Identifikationen hervorruft und mich in so viele Probleme hineinbringt. Und wenn ich das weiß und diese Selbstbezogenheit kennenlerne, in mir beobachte, durch ein längerfristigen Meditationsprozess, dann kann ich vielleicht dieses Ich auch gut integrieren und transzendieren, dass ich nicht nur so bei mir bin. Und da ist es natürlich dann auch überhaupt Identifikation wahrzunehmen und sie dann auch im Laufe der Zeit aufzulösen und auch loslassen zu können. Sebastian Kneipp hat mal gesagt, sicherlich im ganz anderen Kontext, ja, oft konnte ich kranken Menschen erst heilen, als ich Ordnung in ihre Seele brachte. Und das soll heißen, dass Kaltwasser- und Warmwassergüsse und Ähnliches, dass das alles sehr, sehr sinnvoll ist. Aber wenn die Seele, wenn dieser Aspekt nicht auch angesprochen wird, dann kann auch Heilung möglicherweise noch nicht geschehen. So, Spiritualität als Konzept, als Theorie. Ja, irgendwie habe ich gehört, da gibt es Spiritualität und das finde ich interessant, das spricht mich an. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass das, was wir Spiritualität nennen, wir benutzen ja diesen Begriff einfach, dass es mehr und mehr zu einer Erfahrung wird, zu einer gelebten Erfahrung, dass es eine Lebenshaltung wird, eine Lebenshaltung, aus der wir heraus unseren Alltag, unseren tagtägliches Leben führen können. Es ist also kein Selbstzweck, sondern eigentlich eine Möglichkeit, mein Leben gut, heilsam, sinnhaft, freudvoll zu leben, zu erleben, nicht nur zu überleben. Manchmal ist das vielleicht mehr in der Richtung, sondern eine Haltung, die in mir wächst. Hier ist ein Zitat von Gus Speth, und das, er war Professor für Umweltpolitik, nachhaltige Entwicklung an der Yale University, und das stellt das auch nochmal in so ein bisschen größeren Zusammenhang. Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaft könnten diese Probleme angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Und um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht. Tatsächlich gibt es in Wissenschaftskreisen sehr häufig eine Ablehnung von Spiritualität. Also da ist so Alarmstufe 3, wenn dieses Wort fällt. Sehr gefährlich, damit kann man sich sehr diskreditieren. Aber ich denke, es muss gar kein Widerspruch sein, sondern wir müssen eigentlich mehr darüber sprechen, was meinen wir damit, wenn wir den Begriff Spiritualität benutzen, und wir dürfen auch nachfragen und einfach hören, was jemand da erfahren hat, was er meint, wie das zustande gekommen ist, und dass es eben tatsächlich auch mit der Selbstkenntnis zu tun hat und zu wissen, wie funktioniert mein Geist, ja, woher kommt dieser Egoismus, die Gier und die Gleichgültigkeit. Und wie aktuell dieses Thema ist, das wissen wir, glaube ich, alle ganz gut. So, Yoga-DNA soll heißen, das ist sozusagen die Desoxyribonukleinsäure, ACID, okay, auf Englisch, also die sozusagen die Essenz des Yoga, was ich jetzt einfach mal so in den Raum stehe, nämlich so ein transformatorisches und integrierendes Potenzial des Yoga. Und Tagore hat das mal sehr schön gesagt, der aus der blinden Eingeschlossenheit des Egos in die Freiheit des Seelenlebens. Dieser Prozess, ja, aus diesem Trennungsbewusstsein, ich bin bei mir getrennt von der ganzen Welt mit meinem Leid, hin zu einer Verbundenheit und auch die Fähigkeit, dieses Verbindende immer mehr zu erkennen. Von der Selbstbezogenheit zur Verbundenheit. Und Verbundenheit ist übrigens einer der Begriffe, der sehr häufig im Kontext von Spiritualität genannt wird, dass Menschen sagen, da ist so etwas in ihr Leben gekommen, sie fühlen sich verbunden. Und wenn sie zurückgehen, dann haben sie das Gefühl, das war vorher nicht da. Ja, sie haben sich irgendwie isoliert und einzeln gefühlt. So. Wenn wir von Erfahrung, von Transzendenz sprechen, dann meinen wir vielleicht damit, dass das auf so einer ganzen Pyramide von einigen anderen Erfahrungen aufblühen kann. Das könnt ihr jetzt alles gar nicht so schnell lesen. Ich werde es auch nicht vorlesen. Aber es ist auch gar kein Anspruch auf Vollständigkeit und Ordnung, sondern hier sind so Begriffe, ich greife einfach mal ein paar heraus, ja, also Verbundenheit, Präsenz, Zentrierung, vielleicht brauchen wir eine gewisse Demut. Wir brauchen möglicherweise Geduld und Güte, und das hat mit Herzensbildung zu tun. Und dann denken wir natürlich sofort im Yoga an die Bhavanas auch, ja, an Mitgefühl und Güte und Freundlichkeit und Toleranz und Ähnliches. Wir brauchen eine Offenheit und brauchen Balance und Ausgleich in unserem Leben. Und dann können wir uns mehr und mehr dem annähern und das auch Menschen ermöglichen. Und Spiritualität kommt aus dem Inneren und geschieht in ihrer eigenen Zeit. Das heißt, wir können es nicht irgendwie beschleunigen. Und bekanntermaßen wächst das Gras ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht, ja, sondern wir können Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen da mehr und mehr hineinwachsen. Und es braucht eben Zeit, um zu reifen und zu wachsen. Die Natur macht es uns vor. Und das ist gut, wenn wir das im Hinterkopf auch behalten. Als ich vor einigen Jahren in Kerala aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, da fand ich dieses Plakat. Also es kam mir direkt vor die Nase und ist von Joseph Campbell, auch einem sehr bekannten Forscher. Und hier, your sacred space is where you can find yourself and again and again. Also der heilige Raum, das ist eigentlich der Raum, in dem ich mich selbst immer wieder selbst wiederfinden kann. Ja, ein heiliger innerer Raum. Und wenn wir das Wort Spiritualität bemühen, dann könnte es auch sein, dass wir so etwas Heiles, Ganzes in uns selbst finden, dass da ein Staunen über die Wunder und Heiligkeit des Lebens entsteht. Und das, was C.G. Jung gesagt hatte, dann die Wünsche und Einstellungen ändern sich. Und ich würde auch sagen, so eine spirituelle Erfahrung, die ist nicht etwas, was uns vom Leben entfernt, vielleicht von so manchen Aspekten, sondern ganz im Gegenteil. Wir können uns eigentlich viel besser dem Leben und der Schönheit und Fülle des Lebens auch zuwenden. Es befähigt uns auch viel mehr zum Leben und auch die Dinge wertzuschätzen. Ja, es ist also auch ein Ja zum Leben zu machen und das eigene Leben sinnvoll zu gestalten und mit den Veränderungen, die das Leben nun mal so mit sich bringt, das wissen wir alle sehr gut, besser umgehen zu können. Ja, Leben ist ständige Veränderung. So, das Leben, eigene Leben gestalten, Selbstannahme, das ist etwas, wofür man Voraussetzungen schaffen kann, auch im Yoga. Ja, Selbstannahme. Wie viele Menschen nehmen sich selbst nicht an? Selbstfürsorge, das sehe ich jeden Tag, ja, dieses Menschen beizubringen, für sich zu sorgen, sei es jetzt eine Yoga-Praxis zu machen, sei es was Warmes zu essen, sei es nicht zu viel zu arbeiten und Pausen zu machen oder Ähnliches. Ja, wie schwer ist das? Und es muss wirklich in kleinen Schritten gelernt werden. Selbstermächtigung, wir ermächtigen Menschen durch Yoga in ihre Kraft zu kommen, ihre selber wirksam zu sein, sich selbst zu regulieren. Die Verantwortung des Menschen wird gestärkt und natürlich auch die Empathie sich selbst und anderen gegenüber. Und das kann mir auch Selbstvertrauen und auch Zuversicht geben, mit dem ich dann im Leben besser unterwegs bin. Das ist ein Redwood in Kalifornien. Und ja, Yoga ist meiner Ansicht nach so eine Möglichkeit, den Baum wirklich von den Wurzeln her zu wässern. Und wir können, ja, wenn Hedwig kommt, dann weiß ich hier, stimmt irgendwas nicht? Okay, also den Baum von den Wurzeln herzuwässern. Ich komme auch langsam zum Ende des Vortrages. Und so viel anderes blüht dann auf, wenn wir das in der richtigen Weise tun und Schritt für Schritt. Und jetzt das Letzte wäre noch die Frage, was können wir denn tun eigentlich? Ja, so eine eigene spirituelle Übungspraxis, die eben Elemente dessen beinhaltet, die ich zuvor genannt habe. Natürlich Auseinandersetzung mit und Einübung aller Yoga-Glieder, Förderung von Selbstwahrnehmung, Selbsterforschung, auch das kritische Hinterfragen anregen. Ja, wir müssen uns das zu eigen machen, wir müssen darüber nachdenken und wir sollen auch fragen. Ja, das schließt das nicht aus. Zugang zu Quelltexten schaffen und zu sehen, was auch in der Tradition gegeben ist. Die Herzensbildung, Zugänge zur stille Erfahrung finde ich sehr wichtig, auch wenn zum Beispiel Menschen zu mir kommen mit Rückenschmerzen, dann versuche ich ihnen immer auch so eine stille Erfahrung zu ermöglichen, sei es durch ein sehr einfaches, niedrigschwelliges Pranayama und sehe, dass das etwas sehr Wertvolles auch bewirkt. Reflexionen anregen, Meditationspraxis, Erfahrungsräume schaffen und so weiter und so fort, ethisches Leben. Ja, und dann Voraussetzungen, das Letzte sage ich nochmal, für eine aufgeklärte, reife Spiritualität schaffen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass Spiritualität eine Fortsetzung der Aufklärung sein kann. Also diese Aufklärung, die ja angetreten ist als Konterpart eigentlich zu diesen Entwicklungen, die wir gesehen haben in der Geschichte, dass diese Spiritualität ein ganz wesentlicher Teil unserer Kultur sein und werden könnte, für den einzelnen Menschen und eben auch darüber hinaus verweisend. So, was sollten wir lassen? Das ist manchmal die noch wichtigere Frage, nämlich spirituelle Erfahrungen suggerieren, vorgeben oder aufdrängen. Ja, das halte ich für vollkommen unnötig und auch gar nicht heilsam, sondern Räume schaffen, in denen solche Erfahrungen möglich werden. Spiritualitätssimulation, Spiritualitätsblasen, spiritueller Narzissmus, das kann man auch nennen mit diesem Begriff Sukshma Ahankara, also mein Ich wird weniger, diese Selbstbezogenheit, aber sie wird halt auch irgendwie ein bisschen feiner. Ja, dann die eigenen Ideen, Vorstellungen vorgeben, irgendwie religiöse Vorgaben machen, Dogmen, neue Narrative schaffen. Also es ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir uns in der Yoga-Szene fragen, welche Narrative haben wir und pflegen wir auch da. Und dann keine aufgesetzte, doppelbödige Spiritualität, Menschen nicht mit Ängsten irgendwie zu bedrohen oder sie zu leiten, ja. Und es ist auch unnötig, irgendwelche Bewertungen abzugeben zu irgendeinem Übungsfortschritt. Letztes Zitat und dann komme ich zum Schluss. Die Wahrheit der Existenz offenbart sich in dem Maß, wie sich die Bewusstheit vertieft. Die Bewusstheit aber ist die Frucht eines Lebens unzerstreuter geistiger Einfachheit, die wir einüben können, wobei man bei ausnahmslos allem, was man tut, wach ist. Es ist für dieses Bemühen um Wachsamkeit kein besseres Übungsfeld als das Alltagsleben, vor allem die konkreten Alltagspflichten. Und das finde ich so schön, weil das zeigt auch wieder, Spiritualität ist nicht irgendwas im Elfenbeinturm, sondern das hat mit dem Hier und Jetzt zu tun, wie ich mein Leben heute hier gestalten kann, mit all den Herausforderungen und Anforderungen. Und das ist, glaube ich, gut, wenn wir diesen Hintergrund auch in der Yoga-Therapie nicht vergessen und ihn auch immer gleich mit vermitteln. Vielen Dank.